Eine Woche weniger. Euer Meinungscast mit Emilas Tänzer.
Wir schreiben den dritten Zion im Jahr 2420 nach der Sammlung. Meine Freunde, herzlich willkommen zu Eine Woche weniger, eurer Quelle für Hintergrundinfos zu Ereignissen aus Politik und Gesellschaft der vergangenen Woche. Mein Name ist Emil und ich bin froh, dass ihr hier seid, denn wie ich schon vermutet hatte, hält uns die Situation an der Grenze zwischen Gohar und Beskan weiter in Atem. Also passt gut auf, dann lernt ihr was. Erneut wurden in der Region um den Hechthi-Stausee Erdstöße aufgezeichnet. Die Internationale Geologische Gesellschaft im schroffen Rand spricht von einer Serie von mehr als 20 einzelnen Erschütterungen, begleitet vom Absacken der Bergflanke auf einer Länge von fast einem Kilometer oberhalb des Tals von Hechabuk. Nach Einschätzung der Geologen könnte sich das Gestein im betroffenen Bereich um 20 bis 30 Meter gesenkt haben. In der Folge stürzten große Mengen Gesteins und Erde in das Tal und begruben die beiden dort befindlichen beskanischen Ansiedlungen sowie die historische Grabungsstätte von Hechabuk unter sich. Tausende Einwohner verloren ihre Wohnungen und Häuser. Es werden 173 Personen vermisst. Auf der ganzen Breite der Unglücksstelle besteht weiterhin akute Gefahr von Erdrutschen. Zudem wird von mehreren Wasserabflüssen aus dem betroffenen Bereich des Berges in das Tal berichtet. Ich bin sprachlos, meine Freunde. Dazu fällt einem doch nichts mehr ein. Erst diese Hitzewelle völlig ungeklärten Ursprungs, dann eine Hochwasserkatastrophe, die ganze Landstriche verwüstet, mysteriöse Vorgänge in einer angrenzenden Konzernanlage, unerklärliche Erschütterungen im Boden und jetzt stürzt einfach mal ein halber Berg ein? Ich glaube, man kann zu Recht behaupten, Beskan erlebt mit Abstand das schlimmste Jahr seiner jüngeren Geschichte. Man soll ja immer das Gute in allem sehen, aber so langsam fällt mir das echt schwer. Aber hey, immerhin wissen wir jetzt, wo das ganze überschüssige Schmelzwasser aus dem Milovaster ist. Es füllt gerade das Tal von Hechabuk. Ich glaube, Bemet kann seine Vorbereitung für den Deichbau entlang des Flusses jetzt abbrechen. Apropos Bemet, was glaubt ihr? Wie hoch stehen die Chancen, dass diese Katastrophe auf das Konto des goharischen Multis geht? Pausiert jetzt und schreibt es in die Kommentare. Wollen wir doch mal sehen, wer von euch in der letzten Folge gut aufgepasst hat. Ich löse das nachher auf. Zuerst etwas Persönliches. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass ein ehemaliger Kommilitone zurzeit in der Region ist, weil er dort archäologisch arbeitet. Nun, die gute Nachricht ist, dass es ihm gut geht, weil er zum Zeitpunkt des Unglücks gerade zufällig ein paar freie Tage an der Küste Beskans verbracht hat, weit weg von Hechabuk. Aber er arbeitet genau dort, an einer der 12 Grabungsstätten um die alte Hauptstadt Gohars. Und er hatte auch eine Wohnung im Tal. Er hat mir erzählt, man ließe ihn nicht einmal in die Nähe seines Wohnorts, weil es dort nicht sicher sei. Aber er hat mir Luftaufnahmen des Tals zugespielt, fragt mich nicht, woher er die hat. Ein schneller Vergleich mit verschiedenen Com-Videos aus dem Netz lässt mich an die Echtheit der Aufnahmen glauben. Jedenfalls würdet ihr nicht glauben, was man da sieht. Es sieht beinahe so aus, als hätte man ein riesiges Loch in die Ostwand des Hayrafat gesprengt. So heißt einer der Gipfel dort. Und der ganze Schutt aus dem Loch liegt am Fuß des Bergs im Tal. Dazwischen schauen vereinzelt ein paar Dächer raus. Dort, wo früher wohl mal die Ruinen von Hechabuk waren, türmen sich jetzt Felstrümmer, die von einem kleinen See umgeben sind. Mein Kontakt sagte, der Wasserpegel steige stetig an und er gehe davon aus, dass die bereits freigelegten Teile von Hechabuk völlig zerstört sind. Für diejenigen von euch, die in Geschichte nicht so aufmerksam zugehört haben. Hechabuk war die erste Hauptstadt Gohars vor über 6000 Jahren. In ihrer Blütezeit soll die Stadt mehr als 10.000 Menschen beherbergt haben. Hechabuk war für seine üppigen künstlichen Gärten bekannt. Die Chanduk, einer der Gründerstämme Gohars, den es heute aber nicht mehr gibt, hatten sie angelegt und bewässerten sie über ein ausgeklügeltes System an kilometerlangen Wasserleitungen, die heute noch Teile der Berge durchziehen und bis zur Milovaster-Quelle gereicht haben sollen. Eine weitere Besonderheit der Stadt ist, dass sie, obwohl sie nicht auf dem Gebiet des heutigen Gohar liegt, nie von feindlichen Mächten erobert wurde. Sie wurde nach heutigen Erkenntnissen einfach aufgegeben bzw. nach und nach verlassen, nachdem der Stamm der Chanduk von der Bildfläche verschwunden war. Was mit dem Stamm passiert ist, ließ sich bislang nicht rekonstruieren. Und das wird jetzt nicht besser werden, nachdem nun eines der wichtigsten archäologisch erschlossenen Archive der Chanduk-Geschichte unter tausenden Kubikmetern Gestein und Wasser begraben ist. Also gut, genug Geschichtsesperanto für heute. Die letzten offiziellen Einwohnerzahlen für das Tal von Hechabuk, also die beiden Kleinstädte Höök und Yaran, lagen bei etwa 4.100 Personen. Das Tal ist gut erschlossen. Naja, jedenfalls war es das bis diese Woche. Es liegt genau am Übergang zwischen Hochgebirge und den niedrigeren Lagen des schroffen Rands und ist sozusagen nach Nordwesten geöffnet. Die Internationale Geologische Gesellschaft im schroffen Rand ist der Ansicht, dass diese Lage den Abfluss des Schmelzwassers zurück in den Milovaster begünstigen könnte. Danach sieht es aktuell allerdings noch gar nicht aus, denn um den höchsten Punkt des Talausgangs zu überwinden, fehlen noch gut 3 Meter Wasserstand. Allem Anschein nach wird man das Wasser wohl mit technischen Mitteln abtransportieren oder eben warten müssen, bis es versickert bzw. verdunstet ist. Das weitaus größere Problem dürfte indes das ganze Geröll sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Beskan nach 2 Monaten Katastrophenlage noch aus eigener Kraft all den Abraum abtragen kann. Das muss auch mit einiger Eile geschehen, denn es werden immer noch 173 Personen vermisst, von denen man annimmt, dass sie irgendwo im Tal verschüttet sein könnten. Und die liegen mit Sicherheit nicht alle an derselben Stelle. Ich rechne damit, dass wir in den nächsten Tagen von Premierminister Sial hören, der um internationale Hilfeleistung für Beskan bittet. hoffen wir trotzdem, dass ungeachtet dessen zumindest schnell mit der Suche nach den Vermissten begonnen wird. Die Hoffnung kommt auch nicht von ungefähr, denn schon wenige Stunden nach der Katastrophe wurden Einsatzkräfte des koharischen Grenzschutzes im Tal gesehen, die versuchten, die Talbewohner zu beruhigen und gezielt von der Unglücksstelle wegzuleiten. Die Grenze verläuft exakt über den Kamm des Hairafat, also in unmittelbarer Nähe zum Tal. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Gohars Grenzschutz erste Hilfe in Katastrophenlagen leistet, auch wenn sie das bisher noch nie auf fremdem Staatsgebiet getan haben. Wir wissen aber auch nicht, ob es dazu angesichts der Hochwasserlage bereits nicht öffentliche Absprachen zwischen Beskan und Gohar gibt. Ist das nicht der Fall, wäre das Entsenden bewaffneter Grenzschutzkräfte in ein fremdes Land zwar ganz nüchtern betrachtet ein feindlicher Akt Gohars gegenüber Beskan, es deutet aber nichts darauf hin, dass Beskan gerade die Möglichkeit hat, mit mehr als einem fragenden Blick darauf zu reagieren. Und fragend blicken sollten wir auch. Wisst ihr nämlich, wer die Grenzschutzeinheiten in Herthe stellt? Richtig geraten, BEMET. Ihr bekommt 99 Punkte. Berichten einiger meiner Kontakte in Beskan zufolge sind die Gohari sehr darauf bedacht, jeden Zivilisten so schnell wie möglich weit weg von den Wasserläufen zu bringen, die da aus dem Berg austreten. Dazu passt auch, dass einige der Grenzschützer scheinbar die Bäche und vor allem den neu entstandenen See über der Ausgrabung untersuchen. Und meine Freunde, die sind selbst nicht schwer bewaffnet, aber die überwachen das Gelände aus der Luft mit echtem Kriegsgerät. Anscheinend kreisen zwei Chaluk 4 ständig über dem Tal und zwar mit den Nasen in Richtung Unglücksstelle. Also ich habe keine Informationen zu deren tatsächlicher Bewaffnung, aber theoretisch können diese Dinger Südwindraketen abfeuern. Damit kann man wahlweise ganze Straßenzüge auf einmal auslöschen oder spezielle Kampfstoffe großflächig verteilen. Ich sage nicht, dass dem so ist, aber wenn ihr das mit den Informationen aus der letzten Folge zusammenbringt, entwickelt ihr vermutlich die gleiche Vorstellung wie ich. Ich bin immer noch bei einem außer Kontrolle geratenen Experiment. Und wenn BEMET so viel daran liegt, dass niemand Zugang zum austretenden Wasser hat und das Wasser mit Schusswaffen bedroht, dann gehe ich davon aus, dass sich das Experiment selbstständig machen könnte. Ganz sicher würde man jedenfalls keine Kampfflugzeuge schicken, um gefährliche Chemikalien aus dem Wasser zu holen. Auch BEMET nicht. Meine Freunde, ich erinnere nochmal daran, ich kombiniere nur die Informationen, die mir nach umfangreicher Recherche vorliegen. Die Schlüsse, die ich ziehe, sind nicht die einzig möglichen, beruhen aber auf Erfahrungswerten. Ihr könnt natürlich zu anderen Schlussfolgerungen gelangen. Die Tatsache, dass ich mich in den letzten 5 Jahren bei den wirklich wichtigen Themen nicht ein einziges Mal geirrt habe, braucht euch nicht zu kümmern. Niemand von uns kann wirklich in die Zukunft sehen und Menschen sind manchmal unberechenbar. Es mag sein, dass das Vorgehen der goharischen Grenzschützer im Tal von Herrabuk für Beskan völlig vorhersehbar und sogar erwünscht ist. Es mag sein, dass BEMET die Chaluks zur Vermisstensuche einsetzt und deren Wärmebildkameras eben nach vorn gerichtet sind. Ich sage nur, bei allem, was ich über BEMET weiß und unter Berücksichtigung der Informationen, die mir zur Situation vor Ort vorliegen, fällt es mir wirklich schwer, etwas anderes als rücksichtslosen Eigennutz im Vorgehen der Grenzschützer zu sehen. Wie immer rechne ich mit dem Schlimmsten und hoffe, dass ich mich irre. Gut, meine Freunde, ihr wisst jetzt Bescheid. Nutzt die Kommentarsektion, wenn ihr das Bedürfnis habt, eure unfundierten Meinungen in den Äther zu blasen. Aber denkt dran, seid kein Vielfraß. Wer überzeugen will, muss freundlich sein. Wir hören uns in 8 Tagen wieder, wenn wir wieder eine Woche näher am Ende der Zivilisation stehen, wie wir sie kennen. Bis dahin bleibt standhaft. Das war noch nicht der Abgesang. Euer Emil.